HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Wir sind sozusagen Teil dieser Gesellschaft, wir bilden die mit. Mir stellen sich immer die Nackenhaare hoch, wenn ich das Gefühl habe, der Staat spielt mit seiner Glaubwürdigkeit dem einzelnen Bürger gegenüber.
Das sagt der frischgebackene Stadtschreiber von Bad Homburg, Peter Henning. Das Verhältnis vom Staat zu seinen Bürgern, das ist zurzeit weltweit ein besonderes. Ein besonders gestörtes. Die Corona-Regeln rufen Verschwörungsmythiker auf den Plan. Der Tod von George Floyd zeigt mit voller Wucht, wie die Staatsgewalt mit Rassismus umgeht oder auch nicht. Und dass das nicht nur ein US-amerikanisches Problem ist, beweisen die Demonstrationen, die weltweit stattfinden. Wie geht die Kultur damit um? Das ist eine Frage, um die es jetzt geht in dieser Ausgabe der HR Info Kultur. Ich wüsste, wie es wäre, frei zu sein, singt Nina Simone 1967. Vor also über 50 Jahren beschreibt sie, dass für eine afroamerikanische Frau Freiheit was völlig Unbekanntes ist. Und dass das immer noch gilt und gerade wieder sehr aktuell ist, zeigen die rasant gestiegenen Streaming-Zahlen des Songs in den USA. Der Tod von George Floyd hat zumindest schon mal dazu geführt, dass genauer hingeschaut wird, wo Afroamerikaner oder Schwarze weltweit diskriminiert und unterrepräsentiert sind. Schwarze Musiker in den USA dominieren Genres wie Jazz, Blues oder Hip-Hop. Jetzt wird sich aktuell die Frage gestellt, warum in der klassischen Musikszene der USA 98% der Musiker weiß sind.
Wenn Menschen an Dirigenten denken, dann denken sie nicht unbedingt an Menschen, die aussehen wie wir. Und wenn sie uns ansehen, dann denken sie auch nicht, dass wir Dirigenten sein könnten. Das sagt Michael Morgan, Musikdirektor des Oakland Symphony Orchesters. Morgan ist einer der wenigen schwarzen Dirigenten in der Klassikwelt. Gemeinsam mit seinen ebenfalls schwarzen Kollegen Thomas Wilkins, Jonathan Hayward und Roderick Cox spricht er vor wenigen Tagen in einer Videodiskussionsrunde bei Facebook über Rassismus und Diskriminierung. Darüber, wie Morgan es geschafft hat, sich in der Klassikwelt als schwarzer Dirigent zu behaupten. Wenn man jünger ist, dann macht man Fehler. Aber aus meiner Erfahrung hat man weniger Geduld bei Fehlern, wenn man nicht so aussieht, wie es erwartet wird. Patience with mistakes from people that don't look like what they expect in the first place. Bei Frauen und Minderheiten bedeutet das oft ihr Karriere aus. Die Gesprächsrunde, initiiert von Dirigent Roderick Cox, findet anlässlich der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt statt. Es ist nicht die einzige Aktion, in der sich Musikerinnen aus dem Klassikbereich nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd äußern. Auch Orchesterbetriebe wie die LA Philharmonie beispielsweise haben beim sogenannten Blackout Tuesday mitgemacht, bei dem MusikerInnen, Plattenlabel und andere Musikbetriebe Werbung für sich oder Auftritte pausieren lassen, um die Aufmerksamkeit auf die Demonstrationen und die Stimmen gegen Rassismus zu lenken. Schwarze klassische Musik, sie ist fast eine Randerscheinung. In den 1930er Jahren schrieb Komponist William Dawson die sogenannte Negro Folk Symphony. Eines der sehr wenigen Beispiele klassischer Musik von schwarzen Komponisten, die heute fast in Vergessenheit geraten ist. Laut einer Studie der League of American Orchestras aus dem Jahr 2014 sind weniger als 2% der Musikerinnen in amerikanischen Orchestern schwarz. Nur etwas über 4% der Dirigentinnen sind schwarz und auch die Komponistinnen bleiben überwiegend weiß. Ein Grund dafür ist sicherlich die Zusammensetzung der Gesellschaft in den USA. Insgesamt sind nur etwa 13% der US-Amerikanerinnen schwarz. Eine Rolle spielt wohl auch, dass der Klassikbereich nach wie vor recht elitär ist. Tickets sind tendenziell teuer, Klassikkonzerte, Oper, Operetten gelten als Oberschichtenvergnügen, das sich viele schwarze Amerikaner auch nicht leisten können. weil viele immer noch tendenziell zu einem größeren Teil in Jobs arbeiten, die weniger Geld einbringen. Auch eine Form von strukturellem Rassismus. Schwarze Dirigenten wie Brandon Keith Brown, der in Deutschland und in den USA arbeitet, beobachtet, das Publikum bleibt bei den Konzerten eher unter sich, in diesem Fall also unter Weißen. Und das gelte auch für die Musikerinnen, erzählt Brown im Klassik-Podcast Trilogy. Rassismus ist das Fehlen von Empathie. Weniger Empathie haben für Menschen, die nicht aussehen wie wir. So wird institutionalisierter Rassismus geformt. Sie stellen Leute ein, die sie kennen, Leute innerhalb ihrer Kreise. So bleibt die Besetzung in Universitäten, Orchestervorständen und der Orchester selbst weiß. In der Facebook-Gesprächsrunde, in der 4 schwarze Dirigenten über Rassismus in der Klassikszene sprechen, kommt man zu einem ähnlichen Schluss. Umso wichtiger sei es, dass es schwarze Vorbilder gebe, gerade für junge Menschen, erzählt aus dieser Runde Dirigent Thomas Wilkins, der unter anderem das Hollywood Bowl Orchester leitet. In der ersten Reihe saßen 2 schwarze Jungs. Die bekamen riesige Augen, als sie mich sahen. Ich habe ihnen zugenickt, nach dem Motto, ja, das ist auch eine Möglichkeit für euch.
Katharina Wilhelm war das aus Los Angeles. Wir bleiben in Los Angeles. Hollywood hat schon seit Jahren den Vorwurf auszuhalten, es sei männlich und weiß. Der Protest unter dem Hashtag OscarsSoWhite hat ein bisschen Besserung gebracht, aber auch im Film bleiben Nicht-Weiße weltweit diskriminiert und unterrepräsentiert.
Es ist gerade erst ein paar Monate her, dass innerhalb der Filmindustrie wieder viel über Inklusion und Diversität gesprochen wurde. Schauspieler Joaquin Phoenix beispielsweise äußerte sich sehr kritisch bei den britischen Filmpreisen BAFTA Anfang des Jahres.
I think that we send a very clear message to people of color that you're not welcome here.
Ich denke, wir senden eine sehr klare Botschaft an People of Color, dass sie hier nicht willkommen sind. Ich denke, das ist die Botschaft, die wir an Menschen senden, die so viel zu unserer Branche beigetragen haben und von denen wir profitieren. Ich denke, es ist die Verpflichtung derjenigen, die ein System der Unterdrückung geschaffen haben, dies auch wieder zu zerstören. Es liegt also an uns.
Phoenix bezog sich darauf, dass im Publikum und auch bei den Nominierten dieser Awards-Saison nicht sehr viele Schwarze und People of Color anwesend waren. Mal wieder. Vor 5 Jahren machte der Hashtag OscarsSoWhite, also die Oscars sind so weiß, die Runde, als bei den Academy Awards auffällig wenige Nicht-Weiße nominiert waren. Seitdem versucht die Oscar Academy, dem Problem zu begegnen. Mehr Frauen und Nicht-Weiße wurden beispielsweise in die Reihen der Oscar Academy eingeladen. Also dem Gremium, das auch für die Oscar-Nominierungen verantwortlich ist. Laut dem Hollywood Diversity Report 2020 ändert sich Hollywood immerhin langsam. People of Color machten knapp 30% der Hauptrollen in den Top-Filmen für 2019 aus. Etwas mehr als im Jahr zuvor. Die Richtung scheint also schon mal zu stimmen. Aber nicht nur vor der Kamera, auch dahinter müsse man für mehr Diversität sorgen. Das forderten nun auch angesichts der Antirassismus-Proteste schwarze Filmschaffende wie zum Beispiel Michael B. Jordan. In Los Angeles sagte er während einer Demonstration, dass Studios und Agenturen sich mehr Mühe geben sollten, schwarze Mitarbeiter einzustellen.
I want us to invest in black staff. It's time that studios and agencies, all these buildings that we're standing in front of them, I want you to do the same.
Yes!
Hollywoods Filmschaffende haben sich nach und nach den Protesten angeschlossen. Jeder und jede auf seine Art und Weise. George Clooney zum Beispiel schrieb einen Artikel über einen Rassismus als die Pandemie der USA. Star Wars-Regisseur J.J. Abrams versprach in den nächsten 5 Jahren, $10 Millionen an Antirassismusorganisationen zu spenden. Doch nicht alle Äußerungen von Medienmachern und Unternehmen kamen auch gut an. Der Chef des Medienunternehmens Fox etwa schrieb, dass man die Proteste unterstütze und Fox Vielfalt und Inklusion fördere. Filmexperte Matt Bellany sagte im Interview mit NPR, selbst einige Angestellte hielten dies eher für einen schlechten Scherz.
Yeah, I got a couple of texts from people that work at Fox with, you know, LOLs and the laughing crying emoji.
Gerade Fox News sorgt nämlich eher derzeit für eine Teilung der Gesellschaft mit ihrer aggressiven Rhetorik.
Inflaming this division that's going on right now with some of the rhetoric that's being espoused on that network.
Ein anderes Beispiel dagegen ist Regisseur Spike Lee, der seit Jahren eine laute Stimme gegen Polizeigewalt und Rassismus darstellt. Er reagierte auf die aktuellen Proteste und stellte einen Kurzfilm zusammen. Darin enthalten sind Szenen aus einem seiner Filme, gemischt mit realer Polizeigewalt. Lee ist auch ein Fürsprecher für mehr Diversität in Hollywoods obersten Etagen. Denn während vor der Kamera etwas mehr Schwarze und People of Color sichtbarer werden, sind die Studiobosse zu 91% weiß und 82% männlich. Auch das ergab der jüngste Diversitätsreport. Spike Lee sagte kürzlich in einem Interview, dass gerade diese hohen Positionen aber Türöffner seien. Die Entscheider müssten nach und nach diverser werden, erst dann ändere sich etwas. Immerhin, eine der mächtigsten Frauen der US-Unterhaltungsbranche ist schwarz. Oprah Winfrey hat immensen Einfluss und den versucht sie offenbar nun auch anlässlich der Rassismusdebatte zu nutzen. Auf ihrem eigenen TV-Kanal gibt es an zwei Tagen eine ausführliche Debatte, ausschließlich mit schwarzen Teilnehmern.
What matters now? What matters next? What do we want? What are our demands? Where do we go from here?
Titel: Where do we go from here? Was sich etwa frei übersetzen lässt mit und was machen wir jetzt?
Vielleicht ändern die Proteste gegen Polizeigewalt an Afroamerikanern jetzt wirklich was an der Diskriminierung von Schwarzen weltweit. Es macht jedenfalls gerade den Eindruck, als würden die Proteste längst Verschüttetes wirklich aufdecken. Die Proteste in den USA werden immer noch von der Polizei zum Teil mit krasser Gewalt in Schach gehalten, angefeuert ganz offensichtlich von Präsident Trump, der die Antifa und die Linke als Schuldige erklärt. Der Staat spielt in den USA ganz offensichtlich mit der Glaubwürdigkeit dem einzelnen Bürger gegenüber.
Wir sind sozusagen Teil dieser Gesellschaft, wir bilden die mit. Mir stellen sich immer die Nackenhaare hoch, wenn ich das Gefühl habe, der Staat spielt mit seiner Glaubwürdigkeit dem einzelnen Bürger gegenüber.
Das sagt Peter Henning, seit dieser Woche der erste Stadtschreiber Bad Homburgs. Peter Henning ist in Hanau geboren. Einer seiner vielen Romane heißt Ein deutscher Sommer, der vom Geiseldrama in Gladbeck 1988 erzählt und auch von der ARD verfilmt worden ist. Peter Henning hat in diesem Roman gezweifelt, ob diese Geiselnahme mit drei Toten wirklich so abgelaufen sein kann, wie die Polizei sie später dargestellt hat. Jetzt schreibt der frischgebackene Bad Homburger Stadtschreiber wieder an einem Roman über ein Stück deutsche Geschichte. Es geht um das Attentat auf den damaligen Deutsche Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen, der am 30. November 1989 in Bad Homburg ermordet worden ist. Ich habe mit Peter Henning gesprochen und wollte von ihm wissen, warum ihn das heute so sehr interessiert.
Na, ich habe einen ähnlich gelagerten, also nicht ähnlich gelagert, aber ich habe mich ja schon vor Jahren mit dem Gladbecker Geiseldrama auseinandergesetzt und habe immer das Gefühl, zumindest ich hatte so eine Art Reflex, als ich das sah damals, dachte ich, was ist das? Und habe dann versucht, sozusagen dem nachzuspüren, weil ich heute denke und glaube, Rösner, der einer der beiden Gangster für einen Mord im Gefängnis ist, den er nicht begangen hat. Das hat das SEK damals gemacht. Und hier ist es eben auch so im Fall von Herrhausen. Ich bin auch nur Laie. Ich habe keine andere Faktenlage als Sie alle anderen, denen das zugänglich ist. Aber ich glaube, dass da wirklich eine ganz komische Sache passiert ist. Und das sind so viele Ungereimtheiten. denen ich jetzt sozusagen schon länger nachgehe über die Recherche. Aber jetzt bin ich tatsächlich hier vor Ort, lass mich von dem Ortsgeist inspirieren und will auch Traudl Herrhausen sprechen. Also ich habe da so meinen eigenen Blick darauf, ob der richtig oder falsch ist, wird man sehen. Aber Max Rüsch sagte mal, man kann die Wahrheit nicht zeigen, nur erfinden. Und ich glaube das auch. Ich glaube, dass man mit sozusagen mit fiktionalen Mitteln manchmal oft näher an die Wahrheit heranreicht, als das mit 1000 Fakten geschehen würde. Und der Fall reizt mich sehr, weil ich glaube, dass wir da eine Lesart verordnet bekommen haben, die so nicht stimmt.
Die RAF hat sich zu dem Anschlag bekannt. Sie sagen, es war nicht die RAF, sondern eine Koalition der Unheiligen, die Alfred Herrhausen ermordet hat. Wer soll das sein, diese Koalition der Unheiligen?
Also ich glaube schon. Also wenn man voraussetzt oder wenn man weiß, dass zum Zeitpunkt seiner Ermordung schon Stasi-Leute in der Bankzentrale der Deutschen Bank hier in Frankfurt saßen. Wenn man weiß, dass Alfred Herrhausen mit der Übernahme von Morgan Greenfell in das weltweite Investmentbanking-Geschäft eingebrochen ist. Also wenn man weiß, dass sozusagen doch eine ganze Reihe von Leuten das wirklich mehr als ein Dorn im Auge war, dass er sozusagen für einen Teilschuldenerlass der Dritten Welt plädiert hat. Und als er das gemacht hat und von der Geberkonferenz zurückkam, sagt er zu meiner Frau, jetzt bringen die mich um. Also er hat eigentlich gewusst, dass ihm so ein oder ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Und nur ein Indiz oder ein Beispiel, wenn man weiß oder wenn man das rekonstruiert, er ist hier in Bad Homburg in diese Sprengfalle reingefahren, der Wagen, ein riesiger Detonation, der Wagen dreht sich einmal, wird angehoben. Aber Alfred Herrhausen ist nicht tot, sondern sitzt im Auto lebend. Und was passiert ist, ein Splint hat sich hinten in der Tür gelöst, aus der Sicherheitstür, und hat ihm die Hauptschlagader im Oberschenkel durchschlagen. Aber Alfred Herrhausen saß 8 Minuten lang vollkommen lebendig in diesem Auto und niemand hat nur einen Finger gekrümmt, um ihn da rauszuholen.
Sagt Peter Henning, der erste Stadtschreiber Bad Homburg seit dieser Woche. Was glauben Sie, warum diese Ungereimtheiten einfach nicht geklärt worden sind?
Ich glaube, das ist wirklich eine steile These von mir. Ich glaube, man will diesen Fall nicht aufklären. Das ist, wie gesagt, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber wenn man weiß, dass der Hessische Verfassungsschutz dann zu Zeiten, als man an der Aufklärung noch ganz frisch war, dass man ehemalige V-Leute sozusagen gegen Bestechung, gegen Geld dazu aufgefordert hat, auszusagen. Sie hätten hier in Bad Homburg gesehen, wie sich in der Wohnung RAF-Leute eingenistet hätten. Der ist dann auch wieder umgefallen. Nonne heißt der. Der wurde beizitiert. Also das sind so viele Ungereimtheiten. Man wollte irgendwie einerseits den Deckel drauf machen auf diesen Fall. Andererseits will man aber sozusagen nicht wirklich nachgehen. Ich denke, es sind so viele Interessen, die dahinter stehen. Und Kopper hat das damals, sein Nachfolger, hat alles zurückgedreht und was Herrhausen damals sozusagen initiierte, gedanklich als intellektuelle Spielerei abgetan. Und viel, viel später gab es ein Interview mit dem Herrn Ackermann, dem Schweizer, der eben dann auch diese Position innehatte, der gefragt wurde, was wäre denn, wenn Sie mit den Ideen kämen? Sagte, ja, da würden Sie mich auch umbringen.
Peter Henning, erster Stadtschreiber Bad Homburgs. Das Attentat auf Alfred Herrhausen, das fand am 30. November 1989 in Bad Homburg statt. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag? Haben Sie damals schon gezweifelt, dass da irgendwas nicht stimmen könnte?
Also ich war ein junger Journalist und witzigerweise, ich sehe mich noch genau im Wagen sitzen, irgendwo in Frankfurt. Ich war als junger Journalist, als Freier für den Hessischen Rundfunk unterwegs. Und plötzlich kam die Meldung im Radio und ich habe das erstmal zur Kenntnis genommen. Ich habe so peripher mitbekommen, dass er doch wirklich ganz besondere Ideen hatte, dass er seiner Zeit mit seinen Entwürfen eigentlich voraus war, in denen er sagte, wir haben eine Macht, aber wir müssen den Leuten noch zeigen, was wir damit machen, der sozusagen für eine Öffnung war, der sozusagen andere Ideen in das Bankwesen hineingetragen hat. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu recherchieren, viel, viel später, weil mich erstmal dieser Gladbeck-Fall sehr interessiert hat, weil ich auch schon damals da das Gefühl hatte, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie kann, wenn wir sozusagen alle wissen, dass bei einer Geiselnahme nie der Ort verlassen werden darf, das ist eine alte Polizistenregel, dass die dann 54 Stunden lang durch Deutschland fahren. Und der Rösner musste dann für etwas einsetzen, was er nicht getan hat, aber er hat sozusagen gezeigt, wie instabil damals die Sicherheitslage in Deutschland war und wie diffus alles war. Wir haben es ja in der Verfilmung dann auch gesehen. Und hier ist es eben wieder so, dass ich habe immer das Gefühl, es gibt den wirklich großartigen, leider viel zu früh verstorbenen Schriftsteller Nicolas Born, der mal sagte, wir werden die uns verordnete Wirklichkeit so eng auf der Haut tragen, dass wir sie für unsere eigene halten. Ich will damit sagen, also wir kriegen eine Lesart vorgegeben und die wird uns so oft wiederholt, bis wir sie glauben wollen und irgendwann glauben, es sei so gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, dass da andere Interessen im Spiel waren. Und wenn man weiß, dass bei diesem Teilschuldenerlass, da wären unendlich viele Boni verloren gegangen. Also ich glaube, da gab es veritable monetäre Interessen, die gesagt haben, wir müssen den stoppen.
Peter Henning, warum ist es ausgerechnet heute wichtig, an dieses Attentat, das vor 31 Jahren passiert ist, zu erinnern und das jetzt noch aufzuklären?
Na, ich glaube, also es ich glaube, Vergangenheit ist nie zu Ende. Und ich meine, die Akten sind nicht geschlossen worden. Und also es wird jetzt kein dokumentarischer Roman über den Fall Herrhausen. Ich erzähle das anhand einer Familiengeschichte von zwei Brüdern, die einer ist verwickelt, der andere will sozusagen beweisen, dass er nicht verwickelt ist. Es gibt da so eine Überkreuzerzählung. Ich erzähle das als Gesellschaftsroman. Mich interessieren sozusagen gesellschaftliche Vorgänge. Aber wir sind sozusagen Teil dieser Gesellschaft, wir bilden die mit, und dass man uns sozusagen Dinge erzählt, wie man uns auch erzählt hat in Bad Kleinen, hätte sich der im Gleisbett liegende Terrorist am Ende noch selbst exekutiert, das ist genauso ein Unsinn. Also auch da sind dann Bandaufnahmen verschwunden, Zeugenaussagen wurden umgedreht. Also mir stellen sich immer die Nackenhaare hoch, wenn ich das Gefühl habe, der Staat spielt sozusagen mit seiner Glaubwürdigkeit dem einzelnen Bürger gegenüber. Und das ist in diesem Fall auch so.
Sagt Peter Henning, der erste Stadtschreiber Bad Homburg seit dieser Woche. Herr Henning, Sie sind in Hanau geboren, haben in Frankfurt studiert. Einige Ihrer Bücher, die spielen auch hier in der Region. Jetzt wahrscheinlich die schwierigste Frage des Interviews. Wer noch kein Buch von Ihnen gelesen hat, womit würden Sie empfehlen anzufangen?
Haben Sie recht, das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich bin ich gebürtiger Hanauer, und wenn man in Hessen lebt, also mir wurde nachgesagt, der Spiegel schrieb, ich hätte mich mit dem Roman Die Ängstlichen, ich hätte mich auf der Literaturlandkarte sozusagen da eingeschrieben und verfestigt. Also ich glaube, wer sich wirklich für das interessiert, das ist ein großer deutscher Gesellschaftsroman, so wurde er zumindest vielfach beschrieben. Ich würde sagen, starten wir mit den Ängstlichen.
Vielen Dank, Peter Henning, seit dieser Woche der erste Stadtschreiber Bad Homburgs. Und in dieser Stadtschreiberzeit will er einen Roman über das Attentat auf den Deutsche Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen schreiben. In dieser Woche erscheint der Krimi Die Taten der Toten über das Attentat auf den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. 1986 ist er in Stockholm erschossen worden. Verschwörungsmythen ranken sich um diesen Mord. Seit dieser Woche ist wohl klar, wer der Mörder war.
Nein, Olof Palme.
Was war?
Palme.
Es ist Palme, Olof Palme. Wirklich? Der Regierungschef? Ja, unser Ministerpräsident. Stockholms Polizeifunk am 28. Februar 1986. Minuten vorher, um 23.21 Uhr, war Palme nach einem Kinobesuch in Stockholms Innenstadt mit einem Schuss in den Rücken ermordet. Seine Frau war durch einen zweiten Schuss leicht verletzt worden. Das Paar hatte keinen Personenschutz. Mehr als 34 Jahre später zog die Staatsanwaltschaft den Schlussstrich unter die langen Ermittlungen. Anders als von schwedischen Medien im Vorfeld der Pressekonferenz vermutet, gab es aber keine Tatwaffe. Stattdessen viele neu bewertete Indizien und dann doch einen mutmaßlichen Mörder, so Staatsanwalt Christa Petersson. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Basis der vorliegenden Ermittlungen so weit gekommen sind, wie es nur möglich war. Wir sind der Überzeugung, dass wir an einer Person als Täter nicht vorbeikommen. Und diese Person ist Stig Engström, der von den Medien auch als Skandiamann bezeichnet wird. Engström hatte bis kurz vor der Tat ganz in der Nähe im Skandia-Gebäude gearbeitet. Er sei als Kritiker Olof Palmes bekannt gewesen, so Petersson, und habe sich mit Waffen ausgekannt. Der Skandiamann hatte sich dazu als Zeuge des Mordes gemeldet, später aber in Widersprüche verwickelt. Dennoch war sein Name im Laufe der immer wieder für mangelnde Professionalität kritisierten Ermittlungen schnell hinter die Namen anderer Verdächtiger, auch Organisationen, geraten und erst im Zuge neuer Nachforschungen wieder aufgetaucht. Engström ist aber bereits vor 20 Jahren gestorben und kann nun nicht mehr angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft stellt deshalb die weiteren Ermittlungen im Mordfall Palme ein. Nach mehr als 10.000 Verhören. Es gab genau 134 falsche Geständnisse und verschiedene Tatwaffenmodelle. Aber es wird nun keinen verurteilten Täter geben, das steht fest. Allerdings dürften andere Mordtheorien bleiben, auch weil Staatsanwalt Petersson sich nicht eindeutig gegen sie aussprach. Es ist viel darüber diskutiert worden, ob die Person, von der wir glauben, dass sie in den Mord involviert war, einsam gehandelt hat oder als Teil einer größeren Verschwörung. Wir haben keine Beweise für eine solche Konspiration finden können, aber es ist auch nicht völlig auszuschließen. Unter anderem wurden und werden amerikanische, chilenische oder südafrikanische Geheimdienste verdächtigt, aber auch Waffenhändler, die kurdische PKK, sogar rechtsradikale Kreise innerhalb der schwedischen Polizei.
Und die ganze Geschichte rund um das Attentat ist jetzt tatsächlich auch ganz frisch als Krimi erschienen. Die Taten der Toten von Roman Vosen und Kerstin Signe Danielsson kommt bei Kiwi raus. Das war's in der hr-Infokultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.